Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, auf Anregung aus der Reihe der leitenden Brüder werde ich heute, bevor ich die Predigtreihe über die Apostelgeschichte wieder aufgreife, erst eine Reihe über die 10 Gebote einschieben und heute eine einleitende Predigt zu diesem ganzen Thema unter dem Thema vom Segen der Gebote. Und wir lesen dazu miteinander die ersten Verse aus 2. Mose 20, 2. Mose 20, die Verse 1 bis 3. Das ist der Ort am Sinai, als Gott dem Mose diese Worte sagt. 2. Mose 20, 1 bis 3. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Liebe Geschwister, einer meiner Studienfreunde berichtet, er war 8 Jahre lang Pfarrer im Schwarzwald, und in jedem Jahrgang hat er seine Konfirmanden gefragt, was ist das Wichtigste am christlichen Glauben? Und er erzählt, er bekam von jedem Jahrgang die gleiche Antwort: Das Halten der 10 Gebote. Meine Erfahrungen sind ähnlich, nicht nur mit Konfirmanden, sondern auch mit vielen Erwachsenen. Wahrscheinlich ein ganz großer Teil unserer Mitmenschen bis weit in die christliche Gemeinde hinein meint, das Wesentliche am christlichen Glauben sei das Halten der Gebote. Ein Studienfreund hat allerdings zu Recht festgestellt, wenn in unserem Glauben die Gebote an erster Stelle stehen, werden wir keine Frucht der Freude in unserem Leben finden. Wenn sie an erster Stelle stehen. Wir kommen nachher gleich noch auf die richtige Stelle. Aber wo sie an erster Stelle stehen, da entsteht dieses gedrückte, miesepetrige, sauergesichtige Christentum, das vor allem aus einem Du musst und Du darfst nicht besteht und eigentlich gar nicht als echtes Christsein bezeichnet werden kann. Eines an dieser Erkenntnis, dass die 10 Gebote dazugehören, ist richtig. Die Gebote Gottes sind keineswegs beliebig. Das ist die andere Gefahr, in der die Christenheit heute steht, dass man die Gebote auflöst. Nein, die Gebote gehören tatsächlich zum Christsein dazu, aber über ihren rechten Stellenwert wollen wir heute noch ausführlicher reden. Üblicherweise kennen wir diese Worte, die uns hier unter anderem mit 2. Mose 20 genannt sind, als die 10 Gebote. Es ist aber so, dass die Bibel selbst an keiner Stelle diesen Begriff verwendet. Das Alte Testament spricht vielmehr von den 10 Worten. So lesen wir dreimal in den 5 Büchern Mose. Das erste Mal 2. Mose 34, Vers 28. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte dort beim Herrn und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Und entsprechend auch in 5. Mose 4, 13 und 10, 4. Von daher kommt auch das griechische Fremdwort, das wir kennen für die 10 Gebote, der Dekalog, heißt eigentlich 10 Wort. Deka von 10 und Log von Logos, das Wort Dekalog. Das trifft eigentlich die Sache besser, denn das erste Wort dieser 10 Worte ist gar kein Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Diese Tatsache führt bereits zu den ersten Abweichungen in der Zählung der 10 Worte. Wir sehen hier eine Übersicht, wie die Gebote in den verschiedenen Traditionen durchgezählt werden. Das Judentum zählt dieses erste Wort bereits als eigenständiges Gebot oder erstes Wort. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Die anglikanische und reformierte Kirche um Calvin zählt dieses Wort als Präambel, also als Einleitung in die ganzen Gebote. Die orthodoxe Kirche fasst dieses Gebot mit dem ersten ausdrücklichen Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, zusammen. Damit liegt die orthodoxe Kirche in der Tradition der katholischen und lutherischen Kirche. Interessant an dieser Stelle schon, wenn wir diese Aufstellung haben, dass die orthodoxe Kirche das Bilderverbot ausdrücklich auch als eigenes Gebot behalten hat. aber in der Praxis der Bilderverehrung die katholische Kirche noch weit in den Schatten stellt. Da kommen wir aber, wenn wir dann soweit bei diesem Gebot sind, noch näher drauf. Die katholische und lutherische Kirche gehen einen eigenen, übrigens aber mit ältesten Weg, dass sie die Einleitung, das erste Wort mit dem ersten Gebot und dem zweiten Gebot, dem Bilderverbot, zusammenfassen, das Bilderverbot gar nicht mehr ausdrücklich formulieren und deshalb kommt es zu einer Abweichung ab dem zweiten, sogenannten zweiten Gebot. Diese Tradition geht schon auf den Kirchenvater Augustin zurück, der um 400 lebte. Ob sie sinnvoll ist, das werden wir im Weiteren noch sehen. Aber nicht heute, wenn wir zu diesem Gebot der Bilderverehrung kommen. Ich kann schon gleich dazu sagen, im Prinzip spricht für die jüdische Zählung manches. Entscheidend ist aber nicht die Frage, wie wir zählen, sondern dass nichts dem Inhalt nach unter den Tisch fällt. Dass diese Gefahr bei der katholischen und lutherischen Tradition der Fall ist, besteht, ist auch richtig. Welche dieser Zählungen ist die richtige? Das lässt sich so gar nicht einfach beantworten. Denn wer zu Hause nochmal die Bibel in die Hand nimmt und liest diese Worte, aus denen die 10 Gebote formuliert sind, der wird rein sprachlich feststellen, dass man ohne weiteres 13 ausdrückliche Gebote ausmachen kann. Die Bibel sagt uns aber nun, wenn wir zum Beispiel einfach mal das Du sollst nehmen oder Du sollst nicht oder die anderen Einleitungen. Die Bibel sagt uns aber mindestens dreimal, dass es 10 Worte sind. Sie gibt uns aber keine Einteilung vor. Wie diese mindestens 13 Gebote nun sinngemäß in 10 Worte, in 10 Sinnabschnitte zusammenzufassen sind, ist deshalb ein Stück weit eine Frage der Interpretation. Und wir haben gesehen, dass gerade in den ersten Worten die Tradition stark abweicht. Ich habe aber schon gesagt, wesentlich ist nicht die Zählung, sondern wesentlich ist der Inhalt, dass da nichts unter den Tisch fällt. Und es spielt dann übrigens auch keine entscheidende Rolle, ob wir sagen Wort oder Gebot. Im Neuen Testament verwendet Jesus durchaus die Formulierung Gebot, etwa als der reiche Jüngling zu ihm kommt, dann sagt Jesus, du kennst die Gebote, steht Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden und so weiter. Ob Wort dasteht oder Gebot, ist vor Gott immer das Gleiche. Warum? Gottes Wort ist immer verbindlich. Eben weil es Gottes Wort ist. Deshalb ist es nie beliebig. Und dass hier zweifelsfrei Gott redet, das betont mit allem Nachdruck gleich der erste Vers dieses Abschnitts. Und Gott redete alle diese Worte. Das heißt, diese Worte sind Offenbarung Gottes. Diese Worte entspringen eben nicht menschlicher Weisheit und damit auch nicht menschlicher Begrenztheit. Sie stammen von Gott selbst. Bei der Herausgabe der 10 Gebote ist Gott unmittelbarer und persönlicher beteiligt als bei irgendeinem anderen Wort der Schrift. Das ist eine Tatsache, die wir nicht einfach geringschätzen dürfen. Zumindest die Urfassung der 10 Gebote hat Gott mit eigenem Finger auf die Tafeln geschrieben. Wir lesen 2. Mose 31, Vers 18. Und als er auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, gab er ihm die 2 Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Da sehen wir Mose mit den beiden Tafeln des Bundes, der Gebote, die er gerade am Zerschmettern ist, aus Zorn über die Sünde Israels mit dem goldenen Kalb. Die 10 Worte sind das Einzige, wovon uns die Bibel berichtet, dass Gott sie selbst eigenhändig schriftlich niedergelegt hat. Wahrscheinlich übrigens sogar auch die zweite Fassung. Man hat zwar den Eindruck, wenn man 2. Mose 34 liest, dass Mose diese geschrieben habe. Wenn man aber 5. Mose 4,13 und 5. Mose 10,4 dazu nimmt, dann ergibt sich das Bild, dass Mose zwar die Tafeln aus dem Stein geschlagen und vorbereitet hat und mitgebracht, aber Gott selber auch diese Worte geschrieben hat. Und ich stieg auf den Berg, erzählt Mose, die zwei Tafeln in meiner Hand, und er, nämlich Gott, schrieb auf die Tafeln, ebenso wie die erste Schrift war, die 10 Worte, und der Herr gab sie mir. Das zu sehen ist auch wichtig für die Frage, gelten die 10 Gebote für die neutestamentliche Gemeinde noch? Wir haben heute merkwürdigerweise, muss ich sagen, zum Teil bis in die fromme Gemeinde hinein die Auffassung, die 10 Gebote gelten nicht mehr. Habe ich selber in meiner FEG so erlebt, dass dort von führenden Brüdern der Gemeinde diese These vertreten wurde. Ich habe erst mal gedacht, mir fallen die Ohren ab. Also ich war mir vorher nie begegnet, diese Theorie. Ich halte sie auch für völlig abwegig. Das Argument lautet, mit Jesus ist das Gesetz abgetan. Dieses Argument hat was für sich. Das Gesetz als Heilsweg ist abgetan, aber damit doch nicht der Wille Gottes. Das müssen wir doch striktement voneinander unterscheiden. Ich habe festgestellt, dass hier 2 grundlegende Fehler sehr schnell begangen werden. Man nimmt dann als Beleg dafür die Stellen, an denen Jesus sich nicht mehr um Traditionen kümmert. Und vermischt schon menschliche Traditionen des Judentums zur Zeit Jesu mit dem Wort Gottes. Jesus unterscheidet hier messerscharf und sagt ganz klar, an Traditionen sind wir nicht gebunden. Ja? Aber das Wort Gottes hat Jesus beachtet und wertgeschätzt, an jeder Stelle. Und zweitens muss man fragen, was vom Gesetz ist abgetan? Was war zeitlich begrenzt, weil es zum alten Bund gehörte? Das sind die ganzen Reinheitsvorschriften, damit zusammenhängen die Speisevorschriften, die ganzen Opfervorschriften. Die sind in Jesus abgelöst, nachdem Jesus ein für alle Mal das eine gültige Opfer gebracht hat. Die Reinheitsvorschriften, wir sind rein um des Wortes willen und nicht durch diese oder jene Speise- oder Waschungsvorschrift. Und natürlich alles, was mit dem Tempelkult zusammenhängt. Aber was den grundsätzlichen Willen Gottes für das Leben des Menschen mit ihm und auch das Leben der Menschen untereinander anbelangt, gilt dieser Wille natürlich, bis Jesus wiederkommt. Da gilt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte und der Wille Gottes vergehen nicht. Die Tatsache, wie intensiv nun Gott gerade bei der schriftlichen Niederlegung dieser 10 Worte beteiligt ist, macht deutlich, wie sehr gerade diese 10 Worte aus der Reihe der übrigen Gebote herausragen. Wir können das ein Stück weit mit der Schöpfung vergleichen. Da sehen wir auch, Gott schafft, indem er spricht. Und Gott sprach und es geschah. Gott sprach und es wurde. Aber als es um den Menschen geht, da legt Gott gewissermaßen selber Hand an. Da greift er unmittelbar ins Geschehen ein, da haucht er seinen Odem dem Menschen ein und wir sehen, wie durch diese unmittelbare Beteiligung Gottes an der Erschaffung des Menschen der Mensch eben herausgehoben wird als Ebenbild Gottes aus der übrigen Schöpfung. Und Ähnliches können wir sagen für die 10 Gebote. Sie gehören zwar formal zum Sinai-Bund, da hat Mose sie empfangen, aber nach Form und Inhalt ist erkennbar, dass sie von grundsätzlicher und allgemeiner und herausragender Bedeutung sind. Ihr Inhalt bezieht sich eben keineswegs nur auf den alten Bund, sondern betrifft das Verhältnis von Gott und Mensch in ganz grundlegender Weise. Nun ist aber für das rechte Verständnis die richtige Einordnung der Gebote von großer Bedeutung. Die Frage, wo? An welcher Stelle der Heilsgeschichte gibt Gott diese Gebote? Die Antwort, nachdem Gott sein Volk aus der Gefangenschaft herausgeführt hat. Ich greife zurück auf die Einladung der Frage an die Konfirmanden. Was ist das Wichtigste am christlichen Glauben? Antwort, das Halten der 10 Gebote. Wir haben gehört, die 10 Gebote sind Gottes Wort. Damit sind sie absolut verbindlich. Aber sie stehen nicht an erster Stelle. Wer die Gebote streicht, verfälscht die Botschaft der Bibel. Wer die Gebote aber an die erste Stelle setzt, verfälscht die Botschaft der Bibel genauso. Wichtig, und deshalb ist es schade, dass im Katechismus meistens dieser Zweithalbsatz nicht mehr kommt, der ich dich aus der Knechtschaft, aus Ägyptenland, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe, weggelassen wurde. Denn hier wird was deutlich. Bevor Gott seinem Volk das Gebot gibt, hat er es befreit. Bevor Gott von seinem Volk etwas will, hat er es beschenkt. Gottes Gabe kommt vor Gottes Gebot. Und das ist ein geistlicher Grundsatz. Und das ist wichtig, dass in unserem ganzen Leben das auch ganz klar erkennbar bleibt. Liebe Geschwister, das gilt auch für uns. Morgens, wenn wir aufstehen, dann dürfen wir wissen, ich bin von Gott beschenkt. Morgens, bevor ich irgendeine gute Tat getan habe, bevor ich ein erstes Gebet zum Himmel geschickt habe, bevor ich das erste Wort der Schrift gelesen habe, bevor ich mich sonst irgendwie angestrengt habe, ich darf morgens die Augen aufmachen und wissen, ich bin von Gott beschenkt. Ich lebe von Gottes Güte und Barmherzigkeit. Wir müssen und können uns Gottes Gabe und Gottes Segen nicht verdienen und nicht erarbeiten. Das ist das, was vorausläuft in unser Leben hinein an seiner Liebe und Zuwendung und Barmherzigkeit. Und das macht eben auch die Einteilung dieser ersten drei Verse des Predigttextes deutlich. Zuerst sagt uns Gott, wer er ist. Ich bin der Herr, dein Gott. Da kommen wir nächsten Sonntag noch näher drauf. Im Detail, heute geht es nur um die Grundlinie. Gott sagt uns, wer er ist, für uns da, der lebendige Gott. Ich bin dein Gott. Auch das müssen und können wir uns nicht erarbeiten und verdienen. Das ist vorgegeben vom Herrn, wenn wir es im Glauben annehmen. Ich bin der Herr, dein Gott. Mit allem Segen, den das beinhaltet. Und dann sagt uns Gott als zweites, was er für uns tut. Konkret für Israel, der ich dich aus Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft geführt habe. Kommen wir auch nächsten Sonntag noch drauf, was hat Gott an uns getan? Was können wir da für uns alles eintragen und festhalten? Und dann erst an dritter Stelle kommt das Gebot. Sagt Gott uns, was er von uns will. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gewiss, die Gebote sind ein Teil des Ganzen. Aber sie sind eben nur ein Teil und nicht das Ganze. Und sie sind der dritte Teil und nicht der erste. Christlicher Glaube ist eben nicht Halten der 10 Gebote, sondern christlicher Glaube ist Erkennen, wer Gott ist, wer Gott für mich persönlich ist. Glauben heißt staunen, was Gott tut, was Gott an mir tut. Und Glauben heißt dann erst als drittes und als Antwort auf das Erkennen und Staunen tun, was Gott will. Weil wir dann ergriffen sind von der Liebe Gottes, von dem, was er an uns und für uns getan hat, dass wir gar nicht mehr anders können, als ihm zutrauen, dass sein Wille für uns der Weg des Segens und des Lebens ist. Und damit sind wir nach dieser etwas längeren Einleitung beim eigentlichen Thema der Predigt vom Segen der Gebote. Ich hoffe aber, dass auch in der Einleitung schon ein bisschen was von diesem Thema aufgeklungen ist. Das Thema habe ich natürlich ganz bewusst so gewählt, vom Segen der Gebote. Für viele scheint das ja ein Widerspruch zu sein. Segen und Gebote wollen irgendwo so aus dem Bauch heraus für uns nicht richtig zusammenpassen. Warum? Ganz einfach, mit dem Segen verbinden wir etwas Gutes. Etwa in der Redensart, sich Regen bringt Segen. Oder wenn wir jemand im Geburtstagslied wünschen, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Segen ist ein Überbegriff für alles Gute, das wir uns vorstellen können. Und diese Vorstellung ist durchaus richtig, das meint der Segen auch. Mit Geboten aber verbinden wir doch meistens aus dem Bauch heraus erst einmal etwas Schlechtes. Denn Gebote sind Zäune und Grenzen und bekanntlich wachsen die besten Kirschen jenseits der Zäune und Grenzen, nämlich in Nachbarsgärten. Und diese Einstellung prägt irgendwo doch unser adamitisches altes Leben, wo wir auch als Christen und Gotteskinder noch nicht völlig alles davon hinter uns gelassen haben. Gebote sind also Hindernisse, die uns vom Schönen, vom Spaß, von der Freude am Leben trennen. Und dieses erste Empfinden aus dem Bauch heraus wird uns im christlichen Umfeld durch manche Begegnungen auch kräftig genährt. Es gibt sie leider, diese miese, petrigen, sauergesichtigen Christen, die ständig mit Verbotstafeln in beiden Händen durch die Gegend laufen und kaum nähert sich einem arglosen Christenmenschen auch nur von weiter Ferne eine Freude. Da reißen sie schon ihre Verbotstafeln hoch, du darfst nicht, du sollst nicht, ein Christ tut das nicht. Und was tut er nicht? alles, was Freude macht. So kommt es zumindest häufig rüber. Und deshalb sagen sich manche, erst will ich richtig leben. Ich habe das von etlichen so direkt gesagt bekommen. Meist sind das junge Menschen. Erst will ich richtig leben, bevor ich mich mit der Frage nach Gott beschäftige, denn bevor ich mir den Spaß am Leben verderben lasse, nein. Wenn ich dann mal 70 oder 80 bin, wenn ich vom Leben sowieso nichts mehr zu erwarten habe, wenn Disco, M-Park und Ballermann endgültig und definitiv der Vergangenheit angehören, dann kann ich mich immer noch bekehren und den Teufel von der Schippe springen. Dann habe ich erst das Leben in vollen Zügen genossen und am Schluss auch noch die Ewigkeit mitgenommen. Also so ungefähr denkt sich das manches vermeintliche Cleverle. Aber solche Überlegungen gehen völlig an der Wirklichkeit vorbei. Und zwar mindestens aus zwei Gründen. Erstens hat Gott überhaupt nicht vor, uns das Leben zu vermiesen. Wir haben ja die Weihnachtszeit noch nicht lange hinter uns. Im Grunde der letzte Sonntag, der erste Sonntag nach Epiphanias gehört zum Abschluss. Denken wir zurück. Was hat der Engel den Hirten auf dem Feld gesagt? Siehe, ich verkündige euch, dass heute der große Spaßverderber geboren wurde im Stall von Bethlehem. Nein. Er sagt, ich verkündige euch große Freude. Große Freude. Und Jesus sagt von sich selbst, das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom etwa den Wunsch und grüßt sie mit diesem Wunsch, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Lesen wir mal in der Bibel, gerade im Neuen Testament, welche Bedeutung die Freude da hat. Vollkommene Freude ist das Ziel Gottes für unser Leben. Jesus ist nicht der große Spaßverderber, Jesus ist der große Freudenbringer. Allerdings meint die Bibel, wenn sie von Freude redet, nicht die oberflächlichen Vergnügungen, die uns die Welt bietet. Sie redet von echter, von bleibender Freude. Da soll uns die Freude an den Dingen, die uns auch die irdische Existenz bringt, ein gutes Essen, ein gutes Trinken, Freude an guten menschlichen Begegnungen, an der Natur, an der Musik und an vielem anderen jetzt nicht verderben. Aber das ist nicht das Erste, was die Bibel damit meint. Es gehört aber dazu. Also zu den Freuden, auch zu den geistlichen Freuden gehört das Ganzheitliche. Ja? Sonst hätte Gott ja diesen Kosmos, und ich habe es, glaube ich, damals auch gesagt beim Thema Schöpfung, zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Es zeigt, wie Gott sehr wohl diese Freude auch in den irdischen Dingen ernst nimmt. Wir wollen nicht gleich alles zu schnell vergeistlichen. Gott hat die Schöpfung unglaublich schön geschaffen, was für die Evolutionslehre ein großes Problem darstellt. Unglaublich schön, unnötig schön, weil er Spaß an der Freude und am Schönen hat. Und deshalb ist es nicht ungeistlich, wenn wir uns auch an den schlichten irdischen Dingen des Lebens freuen. Das gehört mit dazu. Das hieße im anderen Fall, die Gaben Gottes zu verachten. Aber auch da die richtige Reihenfolge. Wenn die Bibel von der Freude redet, meint sie noch etwas sehr viel Tieferes. Nämlich von der bleibenden Freude redet sie. Und das ist der zweite Grund, denn so manches vermeintliche Cleverle nicht beachtet, die sogenannten Freuden dieser Welt vergehen oft recht schnell. Der Volksmund hat das längst erkannt und sagt, Glück und Glas, wie leicht bricht das? Wie schnell ist eine vermeintliche Freude plötzlich vergangen? Und die Vergnügen, Freuden dieser Welt sind wie ein Suchtmittel. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Da steckt eine ganz tiefe Erkenntnis drin in diesem Sprichwort. Die schmerzvolle Erkenntnis, alle Vergnügen dieser Welt befriedigen eben unsere Sehnsucht nach Leben nicht wirklich. Sie berauschen kurz. Aber die innere Leere wird durch sie nicht kleiner, sondern größer. Der Hunger nimmt noch mehr zu. Und damit überhaupt dann noch eine gewisse Befriedigung eintritt, muss der Kick dieser Freuden und Vergnügen immer höher werden, immer intensiver. Und am Schluss bleibt nicht selten ein bitterer Geschmack. Auch das weiß der Volksmund, der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Ich habe ganz bewusst in diesem Abschnitt diese Gedanken mit altbekannten Redensarten gespickt. Ich will damit deutlich machen, diese Erkenntnisse stammen nicht von ein paar verschrobenen Pietisten, die selbst nie Freude hatten und anderen auch keine Freude gönnen, sondern das sind Erkenntnisse, die so grundsätzlich und allgemeingültig sind, dass sie zu sprichwörtlichen Volksweisheiten geworden sind. In der Summe sagen sie, alle Vergnügungen dieser Welt sind schön, wenn sie den rechten Platz haben. Wenn man nicht von ihnen erwartet, dass sie die Lehre unseres Lebens, den Sinn unseres Lebens befriedigen. Das können sie nicht leisten. Sie können eine schöne Beigabe sein zum Wesentlichen. Eine kleine, nette Beigabe, die der Herr uns auch schenkt in diesen Dingen. Aber sie können nicht wirklich unser Leben mit Freude erfüllen. Das können sie nicht leisten. Ein sehr drastisches Beispiel dafür lieferte ein junger Mann, der aus einer wohlhabenden Familie stammte. Das Ereignis liegt schon einige Jahrzehnte zurück. Dieser junge Mann konnte sich von Jugend auf alles leisten. Er bereiste die Welt, er gönnte sich jedes Vergnügen. Und wenn ich mich recht erinnere, war er kaum Mitte 20, da hat er sich das Leben genommen. Er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen und begründet, warum er diesen Schritt tat. Kurz und knapp. Ich habe alles gehabt, das Leben hat mir nichts mehr zu bieten. Drastisches Beispiel dafür. Das Vergnügen dieser Welt schafft keine bleibende, befriedigende, sättigende, ausfüllende Freude. Es schafft nur eine Sehnsucht nach mehr. Der Hunger nach Leben kann durch dieses Vergnügen nicht gestillt werden. Und das ist eben der entscheidende Unterschied zwischen der Freude, die die Welt bietet, und der Freude, die Gott uns schenken will, auch und gerade aus seinen Geboten. Denn Gottes Gebote sind immer zugleich Verheißungen. Seine Gebote sind immer zugleich Gaben. Nehmen wir beispielsweise das Sabbatgebot. Du sollst den Feiertag heiligen, heißt eigentlich ja Feiertag den Ruhetag. Auch Sabbat heißt ja nichts anderes als ruhen. Gott schenkt uns Ruhe in diesem Gebot. Er erwartet ausdrücklich nicht, dass wir uns 7 Tage die Woche abschuften und am 1. Tag der neuen Woche genau da wieder anfangen, wo wir am 7. Tag aufgehört haben. In dem Stress weitermachen, bis wir ausgepumpt und ausgepowert auf der Straße liegen. Sondern Gott schenkt uns Ruhe. Wir können eigentlich und werden das auch dann tun im Lauf der Reihe, sehen bei jedem Gebot, welche gewaltigen Gaben in diesen Worten und Geboten stecken. Welch Reichtum. Wie eng Segen und Gelingen das Leben mit den Geboten Gottes zusammenhängen, ist mir vor etwa 2 Jahren deutlich geworden. Im September 2006 hatten wir in Neuwied zusammen mit 6 anderen Gemeinden den Jesusfilm verteilt. Einige Wochen später haben wir dann bei Personen, die dazu bereit waren, Besuche gemacht, um mit ihnen auch über diesen Film und dann natürlich auch über den Glauben insgesamt ins Gespräch zu kommen. Dabei habe ich unter anderem eine ältere Frau besucht. Sie hat vor vielen Jahren mit ihrem Mann eine Entscheidung für Jesus getroffen. Aber mittlerweile waren sie geschieden. Und es wurde deutlich im Gespräch, ihr Leben ist in vielerlei Hinsicht aus den Fugen geraten. Und mir ist aufgefallen, das äußere Chaos im Leben eines Menschen ist in der Regel ein Abbild seines inneren Chaos. Diese Frau war aus der Lebensbahn mit Jesus ausgeschert. Sie hat den Weg seiner Gebote und seines Segens verlassen. Sie ist ihre eigenen Wege gegangen. Und seither fehlte Gottes ordnende und segnende Hand in ihrem Leben. Denn Gott segnet nicht unseren Eigenwillen und unsere Eigenmächtigkeit, sondern Gott segnet den Weg, den er uns kundgetan hat. Und wer deshalb ein gesegnetes Leben führen möchte, der achtet darauf, dass er auf dem Weg bleibt, den Gott ihn führen will. Genau dieser Weg ist der Weg des Segens. Dabei erwartet Gott von uns nun kein blindes Vertrauen. Wir haben das ja vorhin schon gesehen. Bevor Gott seinen Willen kundtut, hat er an seinem Volk schon gehandelt. Da hat er seine Liebe an seinem Volk schon unter Beweis gestellt. Und wir können den Segen vieler Gebote leicht nachvollziehen. Wir müssen also nicht blind vertrauen, ob das gut sein kann. Wir dürfen es auch verstandesmäßig durchaus erfassen. Deshalb greift es viel zu kurz, wenn ein jüdischer Rabbiner sagt, wir müssen die Gebote halten, weil Gott sie gegeben hat. Das ist zwar nicht falsch. Die Gültigkeit dessen, was Gott sagt, ist nicht davon abhängig, ob wir es im Einzelfall begreifen oder nicht. Aber es gilt auch, Gott hat uns unseren Verstand nicht gegeben, damit wir ihn bei jeder Gelegenheit abschalten, sondern damit wir ihn gebrauchen. Vergleich's wieder mit der Schöpfung. Naturwissenschaftler können im Bereich ihrer Wissenschaft den großen Wundern Gottes in der Schöpfung nachdenken. Das ist legitim, dazu den Verstand zu gebrauchen. Und für die Gebote gilt entsprechend, wir können und dürfen unseren Verstand gebrauchen, um über Sinn und Segen der Gebote nachzudenken. Bei etlichen Geboten des Alten Testaments tut sich der Sinn dann recht schnell auf. Etwa, warum bestimmte Dinge nicht gegessen werden sollten, Schweinefleisch und viele andere Dinge, das waren meistens auch fleischfressende Tiere. Schweinefleisch verdirbt in der Hitze sehr schnell und außerdem gehört das Schwein zu den Allesfressern und kann Trichinen haben und die gehen bekanntlich nur kaputt, wenn man es stark erhitzt. Möglicherweise hat Gott das mit bedacht. Den Menschen seiner Zeit, der damaligen Zeit, war das vermutlich nicht bekannt, aber Gott war es bekannt. Oder etwa die Regel, dass wer eine Leiche berührt, unrein wird. Es war vor schon etwas geraumer Zeit, dürfte schon 100 oder mehr Jahre her gewesen sein, da gab es in einer an sich ganz gut entwickelten Entbindungsstation ein Massensterben. Da starben eine sehr hohe Anzahl an Frauen, die gerade entbunden hatten, samt ihren Kindern. Man hat lange gerätselt, warum. Bis irgendjemand auf die Idee kam, die haben eine Sezessionsabteilung in ihrer Klinik gehabt und haben nichts von Hygiene gewusst damals. Die haben erst Leichen seziert und dann haben sie Kinder entbunden und die Frauen mit dem Leichengift infiziert. Das sind eben neuere Erkenntnisse. Gott kennt solche Dinge von jeher. Da können wir sehen, ob wir damit den ganzen Sinn von Geboten schon erfasst haben, ist eine andere Frage, aber wir können durchaus ein Stück dem Sinn der Gebote nachdenken und mindestens Teile davon begreifen. Und wir dürfen davon ausgehen, dass Gott sich noch viel mehr dabei gedacht hat, als wir verstehen können, auch heute. So lässt sich also die segensfördernde Qualität der Gebote auch mit Hilfe des menschlichen Nachdenkens hervorragend beweisen. Ich nehme noch ein Beispiel dafür, nämlich die Gedanken des großen deutschen Philosophen Immanuel Kant. Der gilt an sich so als der deutsche Philosoph schlechthin. Eine seiner Erkenntnisse war der sogenannte kategorische Imperativ. Ist ein Fremdwort, aber der Sache nach eigentlich ganz einfach. Das heißt, dieser sogenannte kategorische Imperativ meint eine Handlungsweise, die in sich gut ist. Das war sein Ziel, das zu erkennen. Und hat gesagt, um das zu erkennen, gibt es einen einfachen Maßstab. Wenn eine Handlungsweise Gutes erzeugt, auch wenn alle anderen sie anwenden, wenn sie zum allgemeinen Gesetz erhoben werden kann, dann ist diese Handlungsweise an sich gut, dann kann man sie als kategorischer Imperativ, als einen allgemeingültigen Befehl erlassen. Und er hat recht. Nehmen wir das Beispiel, kann es richtig sein, wenn man lügt. Ich stehe in der Entscheidung zu lügen oder nicht, frage mich, ist das gut oder nicht gut? Wenden wir den Maßstab an, den Kant vorgeschlagen hat, was kommt dabei raus, wenn alle Menschen lügen? Liegt auf der Hand, dann wird jedes Gespräch sinnlos. Ja? Niemand weiß mehr, ob der andere ihm gerade die Wahrheit sagt oder ihm auf der ganzen Linie die Unwahrheit. Der verwertbare Gehalt von Gesprächen sinkt gegen null. Nehmen wir die andere Frage, kann es sinnvoll sein, der Nachbar hat was, was ich auch gerne hätte, dass ich es ihm einfach wegnehme und stehle. Was passiert, wenn alle stehlen? Dann verliert jeder Besitz, jedes Eigentum seinen Wert. Es gibt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Entweder es herrschen Mord und Totschlag, weil jeder nun anfängt, sein Eigentum mit Gewalt zu verteidigen gegen die Übergriffe des anderen. Oder es kehrt Resignation ein. Was das bedeutet, fiel mir auf, als wir vor ein paar Jahren, ein paar Tage in Holland waren. In Holland wird gestohlen, vorwiegend Fahrräder, jede Menge. Man sagt, glaube ich, in Holland sind 70-80% der Fahrräder, die unterwegs sind, gestohlene Fahrräder. Und es gibt einen ganz leichten Trick, in Holland an ein Fahrrad zu kommen. Es sind ja Fahrräder, Radfahrer in Mengen unterwegs und man braucht nur auf einen Pulk von Fahrradfahrern zuzurennen und zu schreien, das ist mein Fahrrad. Man kann sich fast mit 100%iger Sicherheit darauf verlassen, irgendeiner springt vom Fahrrad und lässt es liegen, weil es gestohlen ist. Nimmt man es mit und fährt damit fort. Und viele machen das mittlerweile auch so, weil es gar keinen Sinn hat, gestohlene Fahrräder zu suchen. Die Polizei kümmert sich um sowas überhaupt nicht mehr. Wer ein Fahrrad braucht, nimmt sich dann eben irgendeins, das gerade rumsteht. Und was ich total beeindruckend fand, die schlimmsten Rostklauben, die jämmerlichsten Drahtesel werden mit gigantischen Motorradketten gesichert, dass das Ganze irgendwann einmal noch wieder da ist, wenn man kommt. Also ich kannte sowas aus Deutschland nicht, fand ich total faszinierend. Mit gewaltigen Metallbügeln und so weiter, ohne Gangschaltung, ohne irgendwas, ein jämmerlicher Drahtesel, da würde bei uns keiner damit fahren wollen. Das sind die Folgen, wenn jeder anfängt zu stehlen. Also wir können im Prinzip so diesen kategorischen Imperativ von Kant auf die 10 Gebote anwenden und feststellen, jedes der Gebote Gottes hält dieser Überprüfung stand. Es wirkt sich zum Heil und zum Segen der Menschen aus, wenn alle danach handeln würden. Und wenn wir in die Kulturen der Welt schauen, dann sind ja gerade auch diese Gebote, die das Leben auch der Menschen miteinander betreffen, im Grunde in nahezu allen Kulturen Standardgut, weil der Mensch weiß, das ist gut und richtig. Wie genial Gottes Gebote sind, sehen wir übrigens auch noch am anderen Punkt. Das fällt mir auf, wenn wir immer wieder auch unsere Rechtsprechung in unserem Land angucken. Unsere Rechtsprechung versucht, für jeden erdenklichen Fall ein Spezialgebot zu erlassen und das bis ins allerletzte Detail hinein zu regeln. Das hat zwei ganz große Nachteile. Die Zeit verändert sich und es tun sich Gesetzeslücken auf. Etwa heute im Zeitalter der Internetkriminalität. Da kann schlicht von manchen Leuten gelogen und betrogen und abgezockt werden und die sind strafrechtlich nicht zu fassen, weil es dafür keinen Paragraphen gibt. Zum anderen werden aber durch unsinnige Gebote sinnvolle Handlungen unmöglich gemacht. Das ging vor einiger Zeit mal durch die Presse. Es war wohl eine Frittenbude oder irgendwas, was einer im Zuge von der Ich-AG-Zeit aufgemacht hat. Das Arbeitsamt hat alles geprüft, es wurde für gut befunden, es wurde bezuschusst, der Laden lief so ein Jahr oder zwei Jahre und der Mann war dabei, sich eine neue Existenz aufzubauen. Und dann kam irgendjemand und hat festgestellt, das geht von Rechts wegen gar nicht. Es gibt irgendeinen Paragraphen, der strikt seine Anwendung auch in diesem Fall erfordert. Der Mann musste seine florierende Frittenbude wieder verkaufen, die Zuschüsse waren in den Wind geschossen. Man könnte solche Beispiele in Massen finden, wo diese ins Detail hineingehende Juristerei viel Gutes zunichte macht. Gott hat in seinen Geboten einen ganz anderen Weg beschritten. Gott versucht nicht für jeden denkbaren Fall eine Regelung zu finden, sondern Gott gibt in seinen Geboten allgemeine grundlegende Handlungsrichtlinien, die ohne weiteres auch auf neue Zeiten anwendbar sind. Und deshalb schaffen sie keine Gesetzeslücken und sie richten auch keinen Schaden an. Ich habe im Internet dieses nette Bildlein gefunden. Wir sehen oben Mose mit den 10 Geboten und unten meldet sich schon einer, werden all diese neuen Gebote sich nicht negativ auswirken auf die Überlebensfähigkeit von kleinen Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten. Es gibt immer irgendwelche, die irgendwo ein Haar in der Suppe wittern. Nein, bei den Geboten Gottes gibt's kein Haar in der Suppe. Das Gebot, du sollst nicht stehlen, wirkt sich auch in einem kleinen Betrieb mit weniger als 50 Beschäftigten segensreich aus. Und das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, ist auch in einem kleinen Betrieb mit weniger als 50 Beschäftigten förderlich fürs Betriebsklima. Also, wenn Menschen nach den Geboten Gottes leben, ist der Segen meist greifbar. Davon weiß die Missionsgeschichte immer wieder zu berichten und mit einem Beispiel davon will ich auch schließen. Wir sehen auf diesem Bild Ludwig Nommensen. Er war ein Missionar in Indonesien, Sumatra, bei dem Volksstamm der Batak. Was mich in diesem Fall zu unserem Thema passend besonders bewegt, er wurde am Anfang, das waren ja Kannibalen, Menschenfresser, da ging es wirklich hart zur Sache, und die waren ihm durchaus feindlich gesonnen. Sie wollten nicht direkt Hand an ihn legen, aber sie haben ihm gedroht. Und so eines Tages haben sie ihn darauf aufmerksam gemacht und haben gesagt, wenn da einer bei uns im Dorf Reis hinwirft, kommen die Hühner und fressen ihn. Die wollten ihm damit sagen, du bist weiß wie das Reiskorn und wir sind braun wie die Hühner. Also pass auf, Freund. Nommensen hat kurz überlegt und hat gesagt, dem Reiskorn wird nichts passieren. Denn der es hingestreut hat, hält seine Hand drüber. Es kam auch ganz anders. Sie haben ihm gedroht und haben gesagt, weiter im Landesinneren, da ist der Toba-See, Sumatra. Da lebten noch gefürchtetere und brutalere und schlimmere Kannibalen, als sie selber waren. Und sie haben gesagt, eines Tages werden die vom Toba-See kommen. Dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Und die kamen. Aber nicht damit Nommensen ein blaues, doch er hat ein blaues Wunder erlebt, im positiven Sinn. Die haben Boten geschickt und haben gesagt, Nommensen, komm auch zu uns. Denn die haben da oben vom Toba-See von ihrer Wildnis und von ihrer Barbarei und von ihrem Götzendienst und von ihrem grausamen Umgang miteinander, lebend in Friedlosigkeit und Furcht, gesehen, wie sich's dort, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, zum Guten gewendet hat. Wie da Neues geworden ist. Und die haben gesagt, das wollen wir bei unserem Toba-See auch haben. Und Nommensen hat Leute hingeschickt, ist selber hingegangen. Und es ist sicher eines der ganz großen Wunder der Missionsgeschichte, als Nommensen starb, war eine Batak-Kirche entstanden mit 500 Gemeinden und 180.000 Mitgliedern. Und viele sind zum Glauben gekommen, weil sie gesehen haben, wo Menschen mit Gott leben, wo Menschen Gottes Willen beachten, nach Gottes Ordnungen leben, da wird eine Gesellschaft neu. Vom Segen der Ordnungen Gottes wurden die Menschen mächtig angezogen. Liebe Geschwister, das ist der Wille Gottes auch für unser Leben. Dass unser Leben vom Segen seiner Ordnungen so sichtbar geprägt und durchzogen wird, dass andere Menschen das auch erleben möchten. Gott segne uns doch auch in dieser Weise und führe uns auf diesem Weg des Segens. Amen.